Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Willkommen zu einer weiteren Folge bzw. einer Fortsetzung unserer ersten Folge zum Thema Kindesentfremdung. Ich habe nebenbei in der ersten Folge schon mal überlegt, wie nennen wir das Ganze. Ich habe gedacht, so Kindesentfremdung 2.0 trifft es doch ganz gut, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber mit dabei ist natürlich wieder die liebe Gabi, der Jörg und Sava. Herzlich willkommen zurück. Wie geht's euch?
Mir geht's gut. Danke, vielen gut. Dank. Schön, wieder dabei zu sein.
Schön, das freut mich. Dann würde ich auch gleich wieder das Zepter rüberwerfen, liebe Gabi. Gefangen?
Aufgefangen, wunderbar. Gefangen. Ich habe den Zepterstab in der Hand. Moment. Zuschauer sehen es nicht, aber wir sehen es. Ich habe das Zepter in der Hand. Los geht's.
Kleine Info am Rande, es war ein Stift.
Ich musste zur Not herhalten, alles ist schick. So, die Herren, willkommen. Heute habe ich wieder neue Fragen mitgebracht und im Petto. Und wir waren ja in der vergangenen Folge früher versus heute. Und diese, wie hat es der Stefan gerade gesagt, 2.0. Und waren im Innen und im Außen unterwegs. Was hat das Ganze mit euch im Inneren gemacht und im Umfeld? Und der Jörg hat schon einen oder anderen Part in der letzten Folge angeschnitten. Und deshalb wollte ich den Ball jetzt mal Jörg zuschmeißen. Der Xaver bekommt ihn dann auch. Wie hat sich das Umfeld, wie war es bei dir im Inneren und im Äußeren, wie hat sich das Umfeld bei dir, euch verändert?
Schön, ich führe dann einfach sozusagen nochmal fort, genau, denn wie sich im Äußeren geäußert hatte, das war natürlich, man hat mir natürlich auf Dauer so eine gewisse, ja, wie kann man das sagen, Lethargie angemerkt. Das heißt also, mein Freundeskreis sagte auch immer, kam immer wieder dazu und sagte, bist du depressiv? Kann das sein? Rutschst du gerade in eine Depression rein? Was ist mit dir los? Irgendwie viel zu lachen hat man mit dir auch nicht mehr. Das heißt also, es sind so nach und nach sind so Kontakte einfach, ich will nicht sagen abgebrochen worden, aber sie liefen so nach und nach aus. Es schlich sich so nach und nach aus. Das Interesse war einfach auch nicht mehr da. Auch ich muss da sagen, auch mein Interesse am Freundeskreis war nicht mehr so wahnsinnig hoch. Ich habe mich auf meinen kleinen intimen Kreis sozusagen, damals mit meiner Freundin und es war auch da ein Kind halt eben im Spiel, halt mich auf meine kleine zweite Familie sozusagen halt eben konzentriert. Alles andere war nicht mehr so wichtig und auch dafür hatte ich keinen Kopf und keine Zeit mehr, weil, wie gesagt, das dann sind wir wieder bei dem anderen Außen, das Berufliche natürlich auch bei mir damit einherging. Also alle Konsequenzen, die ich damit zu tragen hatte als Freiberufler, musste ich mich kontinuierlich um neue Jobs kümmern. In der Kreativszene herausfordernd, weil man halt einfach auch da schon in der Angebotsphase kreativ sein muss und das in so einer Nervenanspannung war irgendwann kaum noch zu schaffen. Also das heißt, ich brauchte auch tatsächlich meine Ruhe, vor dem Freundeskreis. Das muss ich auch so tatsächlich so drastisch halt sagen. Sprich, ich hatte mich einfach nur noch auf meine neue kleine Familie konzentriert, plus halt einfach die Jobs, um das Geld reinzuholen, das, wie Xaver es halt einfach auch sagte, irgendwann halt einfach ja in Bereiche ging, wo man sagt, kriege ich das überhaupt noch zusammen? Ist das überhaupt noch hinzukriegen? Dann, wie gesagt, bei meiner Ex-Frau ging es halt einfach nur um Geld. Also ich wurde dann halt eben auch zu Zahlungen verknackt, als Freiberufler festgemacht an Zahlen, die jenseits von Gut und Böse waren, die mal ein Jahr betrafen, wo es mir wirklich richtig gut ging, noch in Zeiten der Ehe. Und das Ganze wurde einfach prognostiziert von einer progressiven Kurve, ja, ohne dabei überhaupt zu berücksichtigen, dass ich das einfach mental nicht mehr schaffe. Und meine Einnahmen, meine Umsätze sind auch einfach komplett zusammengefallen. Und dann sitzt man vor Gericht, kriegt da deswegen auch noch einen Druck und sagt, mach das absichtlich. Ja, und dieser Druck war irgendwann einfach nicht mehr zu schaffen. Und irgendwann saß ich tatsächlich halt einfach auch bei Kunden und sagte, sorry, ich kann nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Ich bin offensichtlich der Aufgabenstellung nicht mehr gewachsen. Ich muss den Job abgeben. Und das waren dann wiederum Situationen, wenn ich sie dann halt eben vor Gericht geschildert hatte, hieß es halt einfach, oh ja, das macht er einfach nur wieder, um seinen Unterhalt wieder nicht zahlen zu müssen. Ne? Dann kann er halt eben wieder was einsparen. diese Spirale, die dann auf einmal losging, die betraf alle Bereiche. Ja, und die betraf vor allen Dingen natürlich mich auch persönlich, wo ich dann einfach irgendwann dachte, du bist einfach eine Nullnummer geworden. Du kannst nichts mehr. Du kriegst einfach gar nichts mehr auf die Reihe. Du kannst dich über dein Kind nicht richtig kümmern. Das sagt dir auch jeder von außen. Sagt dir halt einfach, du bist ein schlechter Vater. Ja, nimm dich mal zurück, weil das schaffst du ja gar nicht. So auch wieder zurückzukommen zu den Jugendämtern. Ja, nimm dich doch einfach mal raus. Das tut auch dir gut und dem Kind gut. Und irgendwann wird die ganze Sache auch bestimmt dann wieder besser werden. Warte mal ein paar Jahre, das Kind kommt dann auf dich zurück und konzentriere dich doch jetzt mal besser auf dein Einkommen, sodass du auch immer schön weiterzahlen kannst. Mhm. Irgendwann war bei mir halt einfach da einfach auch die Motivation halt einfach weg. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wisst ihr was, leck mich doch, ich mag nicht mehr.
Sofa, jetzt. Danke, Jörg. Hui, da waren viele Emotionen drin. Sofa.
Das ist nun mal ein emotionales Thema.
Ich weiß, das ist ein sehr emotionales Thema. Alles ist gut. Sofa, wie schaut es bei dir aus? Innen, außen, Auswirkungen?
Ja, ja,
du hast sehr häufig genickt.
Genau, also stimme ich völlig überein. Man kann es ja wirklich, das ist eine existenzielle Bedrohung. Also, wenn du zum Beispiel mit so falschen Vorwürfen konfrontiert wirst, du musst dein Haus verlassen. Du musst dich dann eigentlich in dem Moment rechtlich auskennen, dass du zum Beispiel innerhalb, ich will ja auch immer Tipps mitgeben, ne, für die Leute, die sowas hören, hat jetzt auch erst noch nicht total gut geholfen, einem betroffenen Vater, dass ich dann wirklich den Tipp geben konnte, was ich nicht gemacht habe. Innerhalb der 6 Monate musst du eine Nutzung beanspruchen für eine gemeinsame Wohnung, für ein gemeinsames Haus, sonst hast du kein Nutzungsrecht mehr an deiner Wohnung, die du vielleicht schon abbezahlt hast oder an dem gemeinsamen Haus. So, das ist das erste Thema. Xaver hat ja sein Haus verloren, musste sich dann plötzlich eine neue Wohnung suchen. Dann geht es natürlich mit krassen Vorwürfen einher. Deine Freunde konfrontieren dich. Wenn das dann noch in deine Arbeitswelt gelangt, wird es halt umso brutaler. Dann konfrontieren dich irgendwann deine ehemaligen Mitarbeiter damit und stellen sowas dann zum Beispiel auch auf Facebook und ins Netz. Das fand ich persönlich absolut heftig, was da dann passiert ist. Mir blieb letzten Endes gar nichts anderes übrig, auch zu sagen, naja, man verlässt die Region dort. Und der wichtigste Punkt, also die Folgeerscheinung und das Trauma, was dahinter steckt, wenn du diese Geschichte erzählst, und das ist natürlich eine radikale, schmerzhafte Geschichte, und das sind Geschichten, die will nicht jeder hören. Weil solche Geschichten erträgt auch nicht jeder. Und das muss man auch verstehen. Ne? Also wenn du darüber sprechen willst, dann distanzieren sich die Leute auch aufgrund dessen, weil es so eine ganz, ganz schmerzhafte Geschichte ist. Oder die hören sich das ein- oder zweimal an. Oder man denkt, okay, und das ist eben gerade zum Beispiel das Belastende dann für eine Beziehung. Dann kommt wieder ein gelber Brief. Auf einmal kommst du wieder in die Gedankenschleife, lebst in der Vergangenheit, versuchst dich daran zu orientieren mit Skills zum Beispiel. Leb im Jetzt, Xaver. Mach dich glücklich, Xaver. Dann kommt wieder ein gelber Brief. Das geht wieder in eine neue Beziehung rein, wenn man dann mal wieder eine neue Beziehung hat. Das belastet sozusagen den Partner. Der kriegt dann auch schon Angst letzten Endes, wenn wieder irgendwie Post vom Jugendamt, sonst irgendwas im Briefkasten ist. Es ist eigentlich alles wirklich nur noch absolut gestört. Die Eltern raten ein, Xaver, hör auf, lass die Kinder, kümmere dich da nicht mehr hin und her, lass los, du machst dich kaputt, du machst dich fertig. Weil sie sich Sorgen einfach um den Sohn machen. Ich kann das dann zum Beispiel eher nicht verstehen. Und klar will ich für meine Kinder da sein und will auch für die kämpfen, dass sie einen Papa letzten Endes haben. Und das ist schon recht dramatisch. Ne? Also das betrifft Freunde. Es betrifft eigentlich
alles. Ist wieder weg. Der Stefan wollte vorher was sagen.
Und das Schlimmste,
Xaver, du bist wieder eingefroren.
Wir haben dich mal ganz kurz nicht gehört. Und der Stefan wollte die ganze Zeit schon was sagen, deshalb muss ich mal ganz kurz. Stefan?
Genau. Ich nutze einfach die Zeit des schwachen Internets bei Sava mal kurz. Also den Gedanken, den ich jetzt gerade hatte, als ich dir, Jörg, und auch Sava zugehört habe, was ihr so erzählt habt. Also Sava hatte ja auch gerade gesagt, so, die Menschen wollen solche Geschichten vielleicht auch gar nicht hören, weil sie emotional zu belastend sind. Ich kann mir aber auf der anderen Seite auch ganz gut vorstellen, dass es bestimmt auch den einen oder anderen dazwischen gab, der gedacht hat, was erzählt er mir denn hier für einen Scheiß? Sowas gibt's doch gar nicht, sowas kann es doch gar nicht sein. Also ich sage es aus dem Gefühl heraus, weil das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich tatsächlich in unserer ersten Folge hatte. Also nicht den Zweifel daran, sondern eher das klingt streckenweise so unglaublich. Sowas gibt es doch gar nicht. Also das ist doch. Film? Ja, das ist doch ein Drehbuch oder ich weiß nicht, was sich da ausgedacht wurde, aber das ist schon deftig. Und dann denke ich natürlich dran, um auf das Traumatische auch nochmal zurückzukommen. Jetzt, wo sich das alles so gesetzt hat, auch bei euch, spürt ihr heute noch Auswirkungen davon? Also gerade wenn man diese Anspannung hat, so ich schließe den Briefkasten auf, was für Briefe sind da wieder drin und so weiter. Also habt ihr heute noch etwas, so Punkte, wo ihr sagt, oh, da merke ich, das ist echt noch, das sind so Nachwehen des Ganzen, was da so passiert ist?
Also ich kann es von meiner Seite aus nur so sagen, ich nehme für mich heute all die positiven Eigenschaften heraus, die sich bei mir verändert haben. Ich war sicherlich seinerzeit, weil natürlich auch noch wesentlich jünger als heute und auch energetischer, vielleicht beschreibe ich es so, auch ich habe sozusagen auf mein Recht gepocht, auf das vermeintliche Recht als Vater. Ich war in einer Situation, die immer sagte, ich habe doch Recht, ihr müsst doch sehen, dass ich Recht habe. Ja. Ich denke, dass sich das bei mir heute komplett verändert hat. Also das ist genau das, worauf ich so keinen Wert mehr lege, in Form solchen harten Diskurses einfach zu sagen, hey, ich habe Recht, ja, und ich verteidige mein vermeintliches Recht, ja, sondern bin heute viel, viel kompromissbereiter. Von daher muss ich sagen, ja, ich nehme da jetzt einfach auch die positiven Eigenschaften raus. Das andere, was mir sehr, sehr wichtig ist und was ich auch erwähnenswert halte, ist die Fähigkeit dieses Third-Person-Views, das heißt also als dritte Person auf eine Situation zu schauen, das wäre mir, glaube ich, ohne diese Erfahrung nicht gelungen. Das ist auch das, was mir am Ende des Tages, am Ende dieser ganzen Geschichte überhaupt dabei geholfen hatte, rauszukommen, auch aus diesen Traumata rauszukommen, sich wirklich dieses Bild von außen anzuschauen und auch die Distanz zu sich selbst zu bekommen, zu dieser eigenen Erfahrung, zu diesen Vergangenheiten, mit denen man dann natürlich irgendwo immer noch hadert, ja, die gehören ja auch zu meiner Biografie dazu, aber mit dieser Gabe, die sich dann bei mir entwickelt hatte, so weit zurückzugehen und von außen auf Situationen drauf zu schauen, das gibt mir heute ein wahnsinniges Selbstvertrauen, vor allen Dingen in Konfliktsituationen, auch wie du es halt einfach sagtest, wirkt sich aus auf Beziehungen. Ich muss sagen, im Zusammenhang mit Beziehungen auf meiner Seite ist es so, dass ich, denke ich, viel bewusster mit Beziehungen umgehe, vielleicht auch feinfühliger. Einfach Dinge schon im Vorfeld etwas klarer wahrnehme und einfach sage, okay, ich gehe jetzt einen Schritt zurück. Das fällt meiner Partnerin beispielsweise oftmals halt einfach schwer, wo sie sagt, was machst du jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade hier in diesem Konflikt sozusagen, den wir hier auch austragen. Ich will nicht unbedingt mit dir diskutieren. Also meine Partnerin ist da nicht willens, halt eben sozusagen zu diskutieren, was ich auch nicht will. Ich nehme nur mich halt eben komplett raus und versuche dieses Bild von außen, meine Sicht von außen einfach darzustellen. Das bringt manchmal meine Gesprächspartner komplett in Situationen, wo sie dachten, ich bin gerade überfordert. Ich habe keine Ahnung, was du jetzt gerade machst. Ja. Ich nehme es für mich sehr, sehr positiv mit, weil es mich einfach beruhigt. Ja. Es beruhigt mich wahnsinnig, da anders mit umgehen zu können mit solchen Konfliktsituationen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sava.
Sava, bevor du ganz kurz, ich habe eine Rückfrage dazu. Kannst du ein Beispiel nennen, wie sich das bemerkbar macht? Also wenn du mit deiner Partnerin irgendwie im Konfliktgespräch bist und dich dann so rausziehst. Also ich kann mir das, ich weiß nicht, wie es den anderen gerade geht, ich kann mir das noch so gar nicht richtig vorstellen.
Es ist tatsächlich auch nicht so einfach zu erklären. Ich mache es an einem Beispiel vielleicht fest, vielleicht erklärt es sich damit. Meine Partnerin hat selbst ein Kind. Also unser Kind, also ich bin Ziehvater, wir sind ja seit über 10 Jahren zusammen. Ich begleite meine Stieftochter seit über 10 Jahren jetzt. Sie ist jetzt halt eben raus, sie studiert und alles ist prima. Sie ist natürlich, und sie hat dieses Glück gehabt, in zwei unterschiedlichen Welten auch groß zu werden, nämlich die Welt ihres Papas, ja, und seiner neuen Familie und unserer Welt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Welten, die nimmt sie auch so wahr. Wir haben gerade während ihrer Pubertät viele Diskussion gehabt. Es ging um beispielsweise die Geschlechtsfindung sozusagen, ja, die in der Pubertät halt vor allen Dingen vor Hintergrund Corona etc. halt einfach auch so noch natürlich noch so seine Herausforderungen hatten. Und in dem Zusammenhang beispielsweise ist sie sehr, sehr sensibel. Ja, und ich habe da auch aus meiner Kindheit meine Erfahrungen, wir kommen dann so in so einen Austausch halt einfach rein und natürlich auch die Mutter, ja, und wir sind dann schnell in so einer Dreiersituation drin, wo jeder so seine Argumente reinbringt vor dem Hintergrund, wie gesagt, das ist eine hochemotionale Kiste und in den Situationen schaffe ich halt einfach aus dieser Emotion dann wieder rauszukommen. Ja? Und das vielleicht für die beiden halt einfach auch sehr plötzlich. Ja? Ich einfach dann zurückgehe und sage, okay, ich versuche eine andere Perspektive auszunehmen, benenne das auch so, ja, und beschreibe diese andere Perspektive, die ich dann auf einmal einnehme. Und das ist völlig verwirrend. Ja? Also völlig verwirrend. Ja? Dann sagt sie auch, ja, aber du hast doch gerade was anderes gesagt. Ja, sage ich, das ist auch das Gefühl, das ich in mir trage, ja, oder getragen habe, rückblickend. Das, was ich aber jetzt äußere, ist der Blick von außen auf dieses Geschehen, auf das, was ich halt eben auch für mich mal so verteidigt habe, jetzt kritisch zu betrachten, also in die Selbstkritik zu gehen während des Dialogs. Und das macht es offensichtlich manchmal schwierig. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es das jetzt erklärt, aber das ist so eine Ambivalenz, die irgendwo raufkommt, die sich für mich aber richtig anfühlt. Verstehst du? Also vielleicht komisch.
Ja, ja, nee, total. Also ich kann es schon nachvollziehen. Und das, was ich so im Kopf hatte, ist, ob es einfach auch was mit einer persönlichen Schutzfunktion irgendwie zu tun hat. Also sich selbst da rauszuziehen und von außen zu betrachten, hat ja auch ein bisschen was damit zu tun. Ich nehme die emotionale Komponente daraus. Also so Absolut. Klingt es für mich. Und dann ist es aufgrund der Situation, aufgrund deiner Erlebnisse für mich absolut erklärbar. Und aber auch richtig. Also ich finde es ja gut, dass es so ist.
Ja. Also es ist tatsächlich so. Also es ist einfach, das ist genau das, was du beschreibst, es ist eine Art Selbstschutz. Ja? Ich habe eine gewisse Hochsensibilität damit auch schon von Kindheitsbeinen an meinen Schaff. Und ich habe es über diese Methode auch im Gesprächen halt einfach mit Psychologen halt einfach geschafft, da aus diesen Situationen herauszukommen, ja, die gerade vor dem Hintergrund dieser Traumata, es gibt bestimmte Triggerpunkte, die treffen mich heute noch, ja, wo ich genau in diese Situation komme, dieses Gefühl zu haben, ich muss mich jetzt verteidigen, ich muss jetzt in diesen Defense-Mode halt einfach kommen, da einfach zu sagen, stopp. Third-Person-View, schau einfach drauf, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade mit dir und was passiert mit deinem Gegenüber? Das bringt einen in eine komplett andere Situation. Und das ist oftmals, wie gesagt, herausfordernd halt einfach für den Gesprächspartner. Ja. Aber ja, die Frage von Freunden eben und meine Freunde können damit sehr, sehr gut heute umgehen.
Sarah. Ja, genau, die Frage geht auch an dich, Sarah.
Das ist natürlich jetzt so für mich unheimlich spannend. Ne? Also Jörg, so ist ja da jetzt schon 20, 30 Jahre dabei, diese Sache sozusagen dabei. Bei mir ist das jetzt alles eigentlich 5 Jahre her. Und klar gibt es ja da zum Beispiel auch Triggerpunkte, zum Beispiel gegen Lügen. Ne? Reagiere ich im Moment ganz allergisch und ich flüchte. Ne? Also Flucht ist sofort das Erste, sobald ich sowas feststelle. Dann tschüss. Also erst dann, klar, versucht man auch erst in den Kampfmodus reinzugehen, ne? Und zu sagen, ja, hier lügt jemand hin und her, dann kämpfe ich erstmal sozusagen um das Recht, was du jetzt auch nochmal erwähnt hast, das ist auch bezeichnend. Was ich aber zum Beispiel nochmal so richtig positiv finde mit meinem Sohn, ne? Also mit meinem Sohn, ich habe ja noch einen Sohn, der ist jetzt 3,5 Jahre alt. Und diese Beziehung ist wahnsinnig einfühlsam. Und dann kommen auch mal so Sätze, ne? Also wenn er trotzt, dann sage ich, naja, kannst trotzen, bei Jonas kannst trotzen, ich liebe dich trotzdem. Ne? Und das weiß er, das wiederholt er gerade einfach schon und sagt, na, beim Papa kann ich trotzen. Der hat mich trotzdem lieb. Oder er kann auch mal wütend sein oder aufstampfen und dann beruhigt sich das und dann ist das völlig alles deeskalieren und wunderbar. Und so gibst du ja auch wieder eine Erfahrung stückweise deinem Kind weiter, was so wichtig ist, zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie, dass ein Kind auch Erfahrungen macht. Mensch, wenn ich meine Emotionen habe, ich bin aber trotzdem geliebt von meinen Eltern, von meinem Papa. Und das ist was wirklich Tolles. Wobei ich auch sagen muss, dass ich sehr darauf achte, was erzähle ich? Bin ich selber ehrlich? Ne? Also sich zu überlegen, bin ich selber ehrlich oder wann schwindel ich? Ne? Also du gehst ja dann wirklich in eine Reflexion, dass du eben nicht sozusagen zum Täter wirst und auch dasselbe machst. Was sich auch zum Beispiel profiliert hat, und das finde ich auch ganz gut, zum Beispiel auch, wenn es mal schwierig wird, ne, oder wenn du jemanden hast, der so taktisch arbeitet, über Dritte Lügen erzählt, du dich nicht wehren kannst, dann machst du das einfach transparent. Ne? Also dann wird es einfach irgendwann mal transparent, also so eine Eskalationsstufe dann auch geschaffen. Okay, jetzt muss es einfach auch mal transparent gemacht werden, was hier letzten Endes passiert. Und es wird immer wieder Situationen im Leben geben, wo du manchmal Schnarchnasen um dich hast, die so mit der Ehrlichkeit dann doch nicht so haben. Genau.
Gibt es ein paar in der Gesellschaft, ja.
Tatsächlich, was du sagst, was das Thema Lügen angeht, da bin ich gerade sowas von bei dir wieder. Das ist genau auch einer meiner Triggerpunkte. Also wenn ich spüre, dass mein Gegenüber lügt, komme ich auch in einen ganz komischen Modus rein, der mich einerseits fast dazu treibt, einfach der Situation aus dem Weg gehen zu wollen. Ich will diese Lügen nicht mehr hören. Sprich, ich sage auch, das ist genau das, was ich manchmal halt einfach sage. Ich will das nicht hören. Lass es. Ich will das einfach gar nicht hören. Auch das ist wiederum natürlich für so einen Gesprächspartner schnell irritierend, weil er sagt, ja, was ist los? Ich habe das Gefühl, du sagst nicht die Wahrheit. Oder du sagst nicht das, was du wirklich denkst. Was auch immer. Ich habe einfach ein Gefühl, das mich gerade aus dieser Situation rausgehen lässt. Und das ist also tatsächlich auch so eine Parallele, dieses Thema Lügen. Ich glaube, das ist genau das, was uns halt einfach all die Jahre begleitet hat. Ja? Und was uns jetzt heute noch extrem triggert. Ja? Ich bin mittlerweile schon fast schmerzhaft ehrlich, ja, auch in dieser Beziehung jetzt, ja, wo ich auch sage, das ist das, was ich denke. Ich weiß, es tut dir weh, aber das ist das, was ich denke und ich sage es auch. Ja. Das macht es manchmal wirklich schwer in Beziehungen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es halt einfach auch geschätzt wird.
Ja.
Man muss halt mit den richtigen Menschen dann zusammen sein.
Genau. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel auch mit den Triggerpunkten, was ihr beide habt, wo man da sieht, die Erfahrung, die ihr gemacht habt, hat dann eben so seine Spuren hinterlassen, dass ihr da besonders sensibel drauf reagiert. Ja, so. Genau. Ja. Schwierig. Genau.
Sauber hat vorher was gesagt, wo ich jetzt unbedingt einhaken will. Thema, also Ehrlichkeit, alles Transparenz, und zwar hat Xaver vorher die sozialen Medien in den Raum geworfen. Hm. Das ist so der Triggerpunkt für mich bei solchen Themen, wenn solche sensiblen Themen, also über Dritte lästern und Lügen verbreiten, sage ich jetzt mal, oder irgendwelche Dinge in den Raum stellen. Und deshalb wollte ich das jetzt aufgreifen, weil soziale Medien sind ja mittlerweile eines der Kommunikationsmittel. Und es liegen ja trotzdem 20 Jahre dazwischen. Vor 20 Jahren waren die sozialen Medien am Aufblühen und heute sind sie Teil unseres Mittelpunkts unseres Lebens. Wenn ihr dieses Phänomen Kindesentfremdung bezüglich Kommunikationsmittel, sozialen Medien seht, wie haben sich die sozialen Medien eurer Meinung nach auf dieses Thema ausgewirkt? Ich lasse es neutral, ohne irgendwas zu sagen. Und da kriegt jetzt der Xaver mal das erste Wort. Wie denkst du, haben sich die sozialen Medien auf dieses Thema ausgewirkt oder wie beeinflussen die sozialen Medien dieses Thema?
Also dadurch, dass es ein Tabuthema ist, wird es eigentlich gar nicht wahrgenommen. Also es wird nur tatsächlich schauen wir uns einfach mal angefangen bei Facebook an, du musst dich in den entsprechenden Gruppen, zum Beispiel, wo es um Vaterrechte oder um Umgang geht, oder es gibt Gruppen zum Thema Jugendamt, musst du dich dort wirklich sozusagen anmelden. Ne? Aber dass öffentlich zum Beispiel darüber aufgeklärt wird, das passiert ganz selten. Das macht tatsächlich nur eine Dame, eine Frau, eine ganz tolle, die Anna Pelz, die klärt darüber auf, erklärt auch, was ist Kindesentfremdung, wo fängt Kindesentfremdung letzten Endes an. Zum Beispiel in der Urlaubsgestaltung, wenn der Papa einfach sagt, okay, ich will eine Woche Urlaub mit meinem Kind oder mit dem gemeinsamen Kind. Und dann wird es verhindert durch Taktiken. Ne? Oder auch zum Thema Residenzmodell oder auch diese Fragestellung, was bedeutet denn zum Beispiel Residenzmodell oder was bedeutet denn letzten Endes Kindeswohl? Was ist denn das? Was hat denn das für Auswirkungen? Was für Argumentationen benutzen zum Beispiel Verfahrensbeistände oder auch Gutachter, die eigentlich wirklich falsch sind und eigentlich eher die Kindesentfremdung fördern. Und da muss man wirklich mal hingucken, okay, sowas müsste nochmal publiziert werden. Und da müsste eigentlich auch nochmal die Politik drauf aufmerksam gemacht werden. Jetzt habe ich ja auch nochmal eine Politikerin geschrieben, mit der ich gemeinsam im Zug gesessen habe. Und ich lasse da auch nicht locker. Ne? Oder ein Journalist ist jetzt da auch an der Geschichte dran. Den hatte ich jetzt vergangene Wochen noch mal kontaktiert. Der wird da draußen Thema letzten Endes machen. Und das finde ich gut, dass man das wirklich langsam auch über soziale Medien mal in den Raum wirft. Aber es ist nach wie vor ein schmerzhaftes Tabuthema. Und solche Geschichten, letzten Endes, hört sich niemand jetzt vielleicht freiwillig an. Außer er ist betroffen davon oder außer ein Kind ist betroffen davon.
Hättest du dir soziale Medien gewünscht, Jörg, damals, dass da eine Plattform gäbe, wo dieses Phänomen transparenter gemacht wird?
Ja, also ich hätte mir die Möglichkeiten gewünscht, mich über soziale Plattformen in Form von Echtzeit-Chats und so weiter austauschen zu können. Aber auch seinerzeit gab es das schon. Also das ist jetzt nicht so, dass es seinerzeit diese sozialen Medien nicht gab. Facebook war gerade im Aufbau. Als es bei mir so in diese Endphase ging, diese Plattform, YouTube etc., das war alles gerade so im Kommen. Ja. Was es aber schon gab, war, vielleicht kennst du das auch, Xaver, ist Väteraufbruch für Kinder, diesen Verein. Das war seinerzeit so die Anlaufstelle, ja, wo man tatsächlich auch Hilfe bekommen hatte, auch in Form von Telefonaten, wo es einfach Menschen gab, die sich mit einem auseinandergesetzt haben. Aber auch da sehr, sehr vielschichtig. Auch die Menschen, die dort, sage ich mal, ehrenamtlich tätig sind. Ja, da gab es sehr radikal Denkende dabei, genauso wie halt einfach Menschen, die halt einfach sagten, naja, gib einfach auf. Ja. Diese Radikalität, die hat mich teilweise wirklich abgeschreckt. Es gab seinerzeit...
Da würde ich sogar kurz einhaken. Ne? Also dieses Thema Vaterrechte, Väterrechte und auch was es da für Vereine gibt. Damit muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Da kommt man ganz schnell an den rechten Rand. Ne? Also da sind auch wirklich Nazis mit dabei, die dann betroffene Väter zum Beispiel oder Mamas in ihrer Emotionalität abholen und an den rechten Rand locken. Und das ist auch nachgewiesen über Verbindungen, ne, gewisse Vereine, ich nenne jetzt da keine Namen, die dann mit der AfD hantieren, mit gewissen politischen Kreisen ganz hantieren, wo man ganz wirklich vorsichtig sein muss, wo gerät man da hin.
Ja, das ist mit Sicherheit heute noch viel, viel schlimmer, als es damals war, weil vor 20 Jahren spielte dieses Thema radikal, also Rechtsradikalismus noch überhaupt keine Rolle. Da gab es noch keine AfD, da gab es auch, sag ich mal, diese radikalen Gedanken in der Form kann ich nicht bestätigen, dass es die damals gab. Also da hat sich sicherlich über soziale Medien beziehungsweise über den gesellschaftlichen Wandel, in dem wir gerade drinstecken, extrem viel getan. Da wird ja überall angedockt, wo es irgendwelche Probleme gibt. Da bin ich völlig bei dir, heute noch viel, viel kritischer zu sehen als seinerzeit. Aber auch seinerzeit gab es das. Ja. Es gab Mathieu Carrière, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte von ihm halt eben kennt, der war seinerzeit derjenige, der für den Väteraufbruch für Kinder halt einfach sozusagen den Frontmann gespielt hatte. Der hatte sich damals, ich glaube, vor den Europäischen Gerichtshof sogar angekettet, um da die Presse mal für das Thema zu sensibilisieren. Weil damals war es auch in der Presse halt einfach, das war ein Tabuthema, ein komplettes Tabuthema. Ja. Also das Thema PAS, das Thema Kindesentfremdung, das Thema Väterrechte, ja, war nirgendwo diskutiert. Das hat sich heute glücklicherweise geändert. Insofern, ja, da hat es auch was Positives mit sich gebracht, die Zeit. Seinerzeit, wie gesagt, war das unfassbar schwer. Ja? Es ging halt wirklich um ganz normale Telefonate. Ja? Also ich hatte einfach nur, ich hatte Menschen gesucht, mit denen ich mich austauschen kann. Hatte da die Möglichkeiten halt einfach auch natürlich über familienpsychologische Gutachten, mir halt eben auch mal tatsächlich mal einen Psychologen oder einen Psychiater zu suchen oder Psychologin zu suchen, mit der ich wirklich mal konnte, die nicht halt eben von oben herab, und so kommt man sich auch immer vor, ja, alle kommen von oben herab, ja, man fühlt sich irgendwie so klein, man guckt nur noch nach oben und denkt halt einfach, was passiert hier eigentlich gerade mit mir, ja, wie weit muss ich noch sinken, ja? Und da hatte ich dann halt einfach endlich mal das Gefühl, okay, hier gibt es Menschen, die sind auf Augenhöhe, aber das herauszufinden, wie gesagt, aber da bin ich völlig bei dir, ich glaube, heute ist es wahnsinnig, eine Riesenherausforderung, da nicht sprichwörtlich auf die falschen Menschen zu treffen.
Genau.
Ja. Ich hätte da noch was. Aber wir müssen uns so langsam in Richtung, ganz langsam in Richtung Ende bewegen. Und zwar habe ich noch zwei Fragen. Jeder darf die zwei Fragen, wie auch immer, beantworten. Die Frage Nummer eins wäre, angedockt an das, was wir bisher alles so gesprochen haben, glaubt ihr, dass es heute mehr oder weniger Verständnis für Kindesentfremdung gibt und die psychische Gesundheit von Kindern mehr oder weniger im Mittelpunkt steht? Und die letzte Frage, die ihr dann oder mit dem ihr abschließen dürft, ist, welchen Rat würdet ihr Eltern geben, die genau mit diesem Thema Kindesentfremdung konfrontiert sind? Wer legt los? Ihr dürft es jetzt selbst auswählen.
Ja, da lege ich mal los. Also ich denke, zum Verständnis heute sind wir noch tatsächlich nicht viel weiter gekommen. Das sollte einfach auch emotional in die Köpfe von Entscheidern rein, ne? Ob das Richter sind, ob das Verfahrensbeistände sind oder Jugendämter sind, dass das eben keine trockene Geschichte ist, die man hier mit Akten abhandeln kann. Dass das eine ganz emotionale Geschichte ist, und wenn man von einem Gericht ist oder auch von einem Familiengericht ist, da unterscheidet sich zum Beispiel Strafgesetz und Familiengericht überhaupt gar nicht. Das ist einfach in der ersten Linie mal meistens sehr emotionslos und frei. Ne? Und dass es da einfach ein gewisses Verständnis gibt für dieses Thema. Und die zweite Frage, was war das nochmal?
Welchen Rat möchtest du mitgeben zu Kindesentfremdung, genau, beziehungsweise die psychische Gesundheit von Kindern war es noch, und welchen Rat du mitgeben, genau, möchtest.
Also ich fände es toll, wenn man sich wirklich mal mit der Anna Pelz auseinandersetzt, mit dem Podcast von ihr auf YouTube, wenn man die einfach mal da bei YouTube eingibt, was die für tolle Ratschläge auch im Hinblick auf eine Kindeserziehung hat. Wie gehe ich zum Beispiel damit um, wenn ein Kind entfremdet wird? Ich als Elternteil bekomme das mit. Wie kommuniziere ich entsprechend mit dem Kind, ohne dass ich dasselbe tue, zum Beispiel wie meinetwegen der entfremdende Elternteil. Also das ist ganz wichtig, aber trotzdem aufklären kann oder auch das Kind aufklären kann. Das geht ganz viel über Verstehen, dass ich sage, ich verstehe dich in deiner Verzweiflung, in deiner Hin- und Hergerissenheit, dass man dort das Kind letzten Endes dann abholen kann. Wenn man tatsächlich einen Kontakt zu seinem Kind hat, dann kann man das ganz gut abfangen. Und dann fühlt es auch das Kind, egal wie klein es ist, dass es da jemanden gibt, der diese Zerrissenheit auch aufhängt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und sicher auch, dass man sich immer rechtzeitig Hilfe sucht. Und das finde ich jetzt spannend. Ne? Durch diese Austauschplattformen, zum Beispiel Facebook und so weiter, haben mich, oder auch durch unseren vergangenen ersten Podcast, haben mich ganz viele Leute angesprochen, auch aus dem befreundeten Umfeld, haben mich Leute angesprochen, und einem konnte ich helfen, der macht es ganz genauso, wie ich es ihm gesagt habe. Ne? Alle Schritte, und es geht ja auch um Lohn, der musste seine Arbeitszeit kürzen, weil er es psychisch gerade nicht mehr ertragen hat. Wie argumentierst du das? Die wird um die Ecke kommen, da wirst du bald einen Brief kriegen, dass dein altes Gehalt hier gefordert wird. Wie gehst du mit der Wohnung um, die du selber bezahlt hast? Und genau diese Schritte genau definieren, und der war in einer Unterstützungslosigkeit, auch in so einer Hilflosigkeit drin. Und jetzt merke ich auf einmal, wenn sich die Leute rechtzeitig Hilfe holen, dann passiert auch was. Und auch was Positives für die Kinder und den Papa eigentlich, oder auch die Mama. Eine Mama hat mich auch inzwischen angerufen, für die Leute auch selber. Ne, auch mal nicht zurückschrecken und sagen, okay, ich verfolge jetzt auch mal was strafrechtlich, wenn es wirklich um eine heftige Verleumdung geht, die einfach so nicht zutreffend ist.
Danke dir. Jörg?
Wiederhol doch bitte nochmal die erste Frage. Die ist mir nämlich jetzt tatsächlich auch abhanden gekommen. Ich würde die jetzt genauso durchgehen. Es ging nochmal um die Vergangenheit in irgendeiner Form mit den sozialen Medien, genau. Mit dem Austausch.
Glaubst du, ob heute mehr oder weniger Verständnis für die Auswirkungen von Kindesentfremdung vorliegen? Und wie ist das Thema mit psychischer Gesundheit von Kindern heute plus der Rat zum Abschluss?
Also ich glaube tatsächlich auch, dieses Thema bleibt in einer Tabuzone, weil es halt einfach auch eine ganz intime Geschichte ist innerhalb einer Familie. Ja? Darüber will man einfach auch nicht sprechen. Ich glaube, also viele Familien wollen das nicht. Und dann damit schließe ich eigentlich direkt an was könnten Familien ändern, um solchen Dingen mal vorzubeugen, ja? Dass ein PAS passiert. Und das ist genau das, was ich eben sagte, was ich für mich heute herausgefunden habe. Menschen, die sich in der Trennung befinden, und es gibt immer einen, der sich unterlegen fühlt, ja, und der natürlich sich besonders an das Kind halt einfach auch bindet und versucht zu manipulieren. Ne? Es gibt immer einer, der sich trennen will. Es sind ja selten, dass sich beide gleichzeitig trennen wollen, sondern es ist immer einer, der sich trennen möchte und der einfach nicht mehr will, aber aus welchen Gründen auch immer. Und damit ist immer einer, der verletzt zurückbleibt. Und dieserjenige, der verletzt zurückbleibt, ist derjenige, der halt eben oftmals halt einfach auch dann zu so einem Aggressor halt einfach wird. Der sagt, jetzt, das ist mein Recht und dafür kämpfe ich. Was ich diesen Menschen einfach nur reingeben möchte, ist tatsächlich diesen Third-Person-View mal einzunehmen. Von Anfang an einfach zu sagen, okay, ich gehe mal 2 Schritte zurück und schaue mir an, was habe ich hier für eine Situation? Ich habe hier ein Kind und ich habe einen Partner, der mich eventuell nicht mehr will. Ja? Okay, das gilt es zu akzeptieren. Das Kind hat weiterhin eine Basis und es hat auch das Recht, beide Elternteile zu haben. Wenn ich mein Kind glücklich sehen will, lasse ich genau das halt einfach zu. Und dafür braucht es genau diese Position, diesen Positionswechsel, herauszugehen aus dieser Situation und sich das Bild von außen anzuschauen. Deswegen kann ich auch, wenn Eltern so etwas passiert, eigentlich nur raten, sucht euch von Anfang an einen Mediator, sucht euch von Anfang an jemanden, der euch begleitet dabei, außergerichtlich, ja, der euch einfach nur aus Position des Kindes, und da solltet ihr beide zuhören, aus Position des Kindes mal verständlich macht, worum es hier eigentlich geht. Was ist wirklich wichtig? Ist es die persönliche Befindlichkeit, in der jeder gerade für sich drin steckt? Oder ist es tatsächlich der Blick aufs Kind? Und ich glaube, wenn man es schafft, oder wenn man, ja, wenn beide es einfach wieder schaffen, aus dieser Position herauszukommen, dieser Position der Verletzlichkeit des Aggressors, Hingewandtheit halt einfach zu dem Kind, wie geht es dem Kind halt einfach dabei, dann ist der erste Schritt schon getan. Und ich glaube, dann ist halt einfach auch genau das offen, sich auch mal Hilfe zu holen und einfach zu sagen, okay, hey, come on, es macht keinen Sinn, dass wir uns vor dem Kind halt eben auch dementsprechend streiten. Dieses Kind weint, es weint bei mir, es weint bei dir. Lass uns versuchen, diese Emotion rauszunehmen. Dass wir uns nicht mehr mögen, hat aber doch mit dem Kind nichts mehr zu tun. Ich glaube, diese Fähigkeit, die würde ich mir von vielen wünschen. Und wenn es darum geht, dass dieses an die Öffentlichkeit zu gehen, auch mit seinem Problem, auch da dieses Tabu für sich selbst halt einfach auch mal abzulegen, zu sagen, ja, ich habe ein Problem, ich kann damit gerade nicht umgehen und ich suche mir Hilfe. Ja, wir haben heute in unserer Gesellschaft,
Jörg, immer noch das Problem, Psychologen zu suchen.
Ja, kein Problem.
Weil wir sind schon so weit über der Zeit. Einen ganz kurzen Abschlusssatz, einen kleinen Rat zum Schluss für die Gruppe, für die Zuhörenden, ganz einen kurzen Rat von dir, einen Mediator holen und
einen Mediator holen und versuchen, die Perspektive eines Dritten einzunehmen, von draußen mal auf diese Situation zu schauen und von draußen auf die Situation des Kindes zu schauen. Ich glaube, das würde helfen, ja.
Okay, kurz nämlich zusammengefasst, das war jetzt sehr toll von dir geschildert, aber wollte nur den kurzen Satz noch für die
kurz und
Zuhörenden.
Bündig. Für Social Media sozusagen.
Genau, für Social Media, richtig. Ja, ich weiß, wir könnten noch ewig lange weiter tun, weil das Thema sehr umfangreich ist und wie habt ihr schon gesagt, das ist ein Tabuthema, ja, deshalb bei unserem Podcast, darüber spricht keiner und es ist sehr innerfamiliär, es ist etwas, was man nicht auf die große Tanzfläche trägt. Und dennoch vielen herzlichen Dank für euch beide, dass ihr uns diesen Einblick gewährt habt. Erstens, wie eure Gefühlswelt ausschaut und was das mit einem ausmacht. Und vielen herzlichen Dank für die Ratschläge, die ihr gegeben habt. Und lieber Stefan, Wir sind jetzt beim zweiten Teil am Ende angelangt. Vielen herzlichen Dank, dass du mit dabei warst, dass wir beide diesen Podcast gemacht haben mit diesem widerspannenden Thema. Und liebe Zuhörenden, viel Freude. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Meine Männer, auf Wiedersehen. Tschüssi.
Tschüss.
Ciao.
Danke.